Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ulrike Gero, Professorin für europäische Politik an der Donau-Universität Krems. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Und mit Wolfgang Thierse, dem früheren Bundestagspräsidenten, und das sei in diesen Tagen besonders erwähnt, einer der Wegbereiter der friedlichen Revolution in der DDR. Herr Thierse, ich grüße Sie. Wir senden heute live von der Frankfurter Buchmesse. Das gibt uns eine ganz wunderbare Chance. Wir können den Trumps, wir können den Johnsons, wir können dem Brexit-Drama, das die Nachrichten ja heute bestimmen. Sie haben es gerade gehört, es gibt wohl weißen Rauch in Brüssel. Wir können ihm einerseits begegnen und gleichzeitig können wir ihm auch entfliehen mit Hilfe einer Spur utopischen Geistes. Was ist die Nation, heißt Ihr Buch, Frau Gero, das morgen frisch erscheint. Wir haben schon mal reingucken dürfen und Sie können es nicht lassen, würde ich sagen. Die Europäische Republik bleibt im Grunde Ihre Antwort auf die Probleme unserer Zeit.
Immer noch, und ich war gerade gestern in Brüssel und darf berichten, dass sie sich tatsächlich zunehmender Beliebtheit erfreut. Also ich habe gestern mit dem Präsidenten des ADR, des Ausschusses der Region, Herrn Lamberts, diskutiert, der mir mehrere Steilvorlagen gegeben hat. Der Saal war voll, es fand mitten im Europäischen Parlament statt. Ich würde mal sagen, warten wir es ab.
Okay, wahrscheinlich muss man da sein, um diesen Geist zu spüren. Wenn man nur die Nachrichten verfolgt, kann einem das ein bisschen schwerfallen. Herr Thierse, wir haben diese ganze Radiostunde Zeit und wir haben ja die Überschrift gegeben, kann Europa die Nation ersetzen im Giroschen Sinne? Kann es das?
Ich bin etwas skeptischer. Ich glaube, selbst wenn man den Wunsch teilt, ist der Weg dahin noch sehr weit. Und ich frage mich auch, ob es denn nötig ist, dass die Nationen überwunden werden. Es kommt ja darauf an, was wir unter ihnen verstehen und ob nicht Europa von seinen Verschiedenheiten erlebt, zu denen ja eben auch nationale und kulturelle Eigenheiten gehören und je eigene Traditionen, die aber immer auch europäische Traditionen sind.
Keine 3 Stunden sind es, dann beginnt der EU-Gipfel in Brüssel und es wird last minute gearbeitet, es wurde last minute bis eben gerade gearbeitet an einer Brexit-Einigung, die ist jetzt so offenbar erreicht worden. Ich habe gerade aufs Ohr bekommen, der britische Premierminister Boris Johnson spricht von einer großartigen Einigung. Ich vermute mal, das Originalwort war great. Jetzt bin ich immer ein bisschen zurückhaltend, wenn angelsächsische Politiker das Wort great in den Mund nehmen. Aber sei es drum. Es ist die Vorspeise und wahrscheinlich auch das Hauptgericht, das die EU-Staats- und Regierungschefs heute vorgesetzt bekommen. Dann gibt es zum Dessert auch noch, Ursula von der Leyen's Fehlstart, die Kommission, die nicht zum 1. November starten kann, weil sie ihre Kandidatinnen und Kandidaten nicht durchkriegt. Frage an meine heutigen Gäste, Europaexpertin Ulrike Gero und an den früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse. Ist das Europa zum Abgewöhnen? Ich gebe mal erstmal das Wort Herrn Thierse, weil Frau Gero ja gewisse Freude daran entwickelt hat, wie wir gerade gehört haben.
Also wenn ich mich richtig beobachte, dann merke ich, dass die Nachricht über eine Brexit-Vereinbarung bei mir irgendwie keine besondere Erleichterung auslöst. Denn es ist ja eine Vereinbarung über einen Ausstieg. Es ist eine Vereinbarung über eine europäische Niederlage. Man kann das ja nicht anders empfinden. Ein wichtiges Mitglied der Europäischen Union scheidet aus. Und wir empfinden eine Vereinbarung als Erleichterung, weil es 3 Jahre lang quälenden Streit, mühseligste Verhandlungen gegeben hat, ohne dass von britischer Seite es energische Anstrengungen gegeben hat, eine wirklich vernünftige Vereinbarung zu treffen und ohne dass es den Europäern gelungen ist, so überzeugend zu sein, so strahlend zu sein, dass sie Briten anders abgestimmt hätten oder dass sie ihre alte Abstimmung korrigiert hätten. Also Erleichterung will sich bei mir nicht wirklich einstellen.
Bei Ihnen, Frau Gero?
Naja, ich wollte das auch zurückweisen. Also ich empfinde keine Freude darüber. Ich bin seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, zutiefst besorgt über den Zustand der Europäischen Union und schreibe mir buchstäblich die Finger wund, dass wir tatsächlich dringend eine Reformagenda brauchen. Für die habe ich tatsächlich inzwischen begründete Hoffnung, weil jenseits des Brexit, und wir kennen jetzt den Deal nicht, weil ich habe auch nur gesehen, dass Markus Priess vom ARD getwittert hat, weißer Rauch steigt auf. Ja, was immer das jetzt heißt. Also wir wissen nicht, was der Brexit-Deal sagt. sein soll. Aber Sie haben es eben gesagt, die Verzögerung der Kommission, die Rückweisung der französischen Kommissionsvorschlagskandidatin, die Kurdenkrise, Syrien, Trump, das sind alles Themen, die auf dem Tisch liegen. Und wir arbeiten mit einem Europa, das nicht nur nicht handlungsfähig ist, sondern das ein Mitglied verliert, und zwar ein tragendes Mitglied, nicht nur mit Blick auf die Wirtschaft, auch ein tragendes Mitglied mit Blick auf die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Das dürfen wir nicht vergessen. Also die einzigen, die in Anführungsstrichen eine vernünftige Armee haben und einsatzfähig sind, sind neben den Franzosen die Briten und Nuklearmacht und UN-Sicherheitsratsmitglied. Und das verliert jetzt Europa in einer Lage, wo wir, gucken wir auf die Kurden, gucken wir auf die Türkei, selber uns noch nicht mal sortieren, wie wir antworten sollen.
Jetzt könnte man aber auch sagen, auch mit Großbritannien als EU-Mitglied, das es ja noch ist, war das nicht besonders erfolgreich. Und man muss wahrscheinlich auch sagen, dieser weiße Rauch in Brüssel, mal sehen, welche Farbe er dann bekommt in Großbritannien im britischen Unterhaus am Samstag, wenn darüber abgestimmt wird. Vielleicht wird er dann auch wieder eingegraut. Wenn wir mal Großbritannien nehmen als ein Beispiel, man könnte ja, wenn man ein bisschen die Realität ausblendet, sagen, es ist ja eins von 28 Mitgliedern, ansonsten ist alles in Ordnung. Wir hatten die Wahl in Polen am vergangenen Wochenende und wir haben ja insgesamt einen Trend, wo man sagen kann, und ich glaube, das begründet auch ein bisschen Ihr Buch, Frau Giraud, Was ist die Nation? Ein Trend, wo die Nation und die Idee, dass man das doch besser in diesem Rahmen macht, eigentlich sehr en vogue ist.
Wir haben zwei Trends. Wir haben wirklich zwei Trends. Und wenn Sie nach Brüssel gehen, kann ich Ihnen jede Menge Daten geben für jeden Trend. Das eine ist populistischer Zuwachs, autoritäre Systeme, protofaschistische Unterwanderung, junge Jugenddaten von jungen Leuten, die sich zunehmend der Demokratie abwenden, auch im deutschen Osten leider. Aber ich kann Ihnen auch Daten geben für eine neue junge Jugend, Erasmus-Generation, Fridays for Futures, die da steht und die endlich ein ganz anderes Europa einklagt, ein soziales, ein demokratisches, die eine europäische Staatsbürgerschaft möchte und die Europa ganz nach vorne bürsten möchte. Und das, was ich sehe und beobachte und was die Zahlen auch hergeben, ist, dass wir beide Trends parallel auf dem Kontinent haben. Wir haben den Nationalismus und wir versuchen, ihn zu bekämpfen. Wir haben aber auch eine Tendenz, dass die Städte, die Regionen, die diskursiven Formate partizipativer Demokratie viel umfassender und auch viel besser werden. Und das beides läuft irgendwie parallel und es ist noch nicht ausgemacht, wer da gewinnt.
Und das eine ist relativ laut und das andere, was Sie gerade beschreiben, ist relativ leise. Auch wenn ich hier in unserem Live-Publikum in Frankfurt einiges Kopfnicken gesehen habe, als Sie das gerade so positiv beschrieben haben. Herr Thierse, aber wenn ich mal den historischen Vergleich aufmache, Sie sind heute auch hier noch im Gespräch zum großen Jahr 89, 90, zu all den Veränderungen. Das war ja eine unglaubliche Phase der Euphorie, der Fall des Eisernen Vorhangs. Wir haben erst vor kurzem 15 Jahre EU-Osterweiterung gefeiert und jetzt dieser Blues, bezogen auch auf die europäische Integration, vor allem ja auch ausgelöst durch diejenigen, die sich damals die Freiheit erkämpft haben.
Das ist eine richtige Beschreibung. Ich will ausdrücklich daran erinnern, dass wir in der frei gewählten Volkskammer 1990 ausdrücklich eine Entschließung gefasst haben, in der wir geradezu pathetisch definiert haben, die deutsche Einigung soll ein Teil der europäischen Einigung sein. So wollten wir sie verstehen. Und ich erinnere mich auch an meine damalige Befürchtung, es klingt ein bisschen im Rückblick etwas klugscheißerisch, ich hatte damals schon die Befürchtung, dass dieser Prozess der Emanzipation vom Kommunismus mit einer gewissen historischen Notwendigkeit die Form des Nationen, des Nationellen angenommen hat. Und ich habe gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass das Nationale nicht zum Inhalt dieses Emanzipationsprozesses wird. Und genau das ist offensichtlich in einem bestimmten Ausmaß eingetreten. Nun hilft es nichts, darüber moralisch zu klagen und mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern zu sagen, ist die angemessene Reaktion darauf, dass die Schwierigkeiten der Transformation aus der Planwirtschaft in die Marktwirtschaft, aus einer kommunistischen Regime in ein demokratisches System, dass die unerhörten Schwierigkeiten auch dazu geführt haben, dass Völker, noch nicht mal die Ostdeutschen, sondern wie die Polen, die Tschechen, die Ungarn, die baltischen Völker, auch die Russen, noch einmal verstärkt zurückgreifen auf ihre eigene Geschichte als die Basis ihrer Identität oder ihrer Vergewisserung dessen, was sie sind. Da sollte man nicht so einfach überheblich mit dem Finger drauf zeigen. Ich kann das nachvollziehen. Und eine bestimmte westliche Arroganz ist höchst unangemessen und befördert das eher, gerade wenn man sozusagen immer nur westliche aburteilende Äußerungen darüber hört. Also finde ich, wir sollten darauf zunächst einmal mit einer gewissen Vorsicht und Rücksichtnahme reagieren und jedenfalls nicht mit der Übersprungshandlung einer verschärften europäischen Integration, die ja dazu führt, dass wir eine neue Spaltung in Europa haben. Mhm. Denn wie auch immer wir es sehen, und ich kenne die Länder einigermaßen gut, wir sollten sie nicht zwingen, gewissermaßen sich selber überholen zu wollen. Die Gefahr einer neuen Spaltung Europas wäre jedenfalls noch mal größer, als sie jetzt ohnehin schon ist.
Was ist die Nation? Diese Frage stellt Ulrike Gero in ihrem gerade oder vielmehr morgen erscheinenden Essay, mit dem sie hier auf unserer Buchmessenbühne sind in Frankfurt, gemeinsam mit Wolfgang Thierse. Frau Gero, ich habe einen kleinen Verdacht. Nachdem Sie auf viel Widerstände gestoßen sind mit Ihrer Idee von einer europäischen Republik, gemeinsam mit Robert Menasse haben Sie die Balkone betreten, wollten die Europäische Republik ausrufen. Ist das so etwas wie eine Umetikettierung, die Sie jetzt vornehmen, weil die Nation gerade so in Mode ist? Sagen Sie nicht mehr zuallererst Europäische Republik, sondern sagen, wir können das Ganze ja auch als Nation begreifen.
Ich würde gerne darauf verweisen, dass alle europäischen Nationalstaaten als Republik verfasst sind. Die deutsche Nation ist die Bundesrepublik Deutschland, die État-Nation Frankreich ist die République Française, die italienische Nation ist als Repubblica Italiana verfasst, die österreichische Nation als Österreichische Republik. Das heißt, die Republik ist sozusagen der Verfassungsbegriff für Nationen, die sich als Staat konstituiert haben. Das würde ich gerne mal so klarstellen. In dem Moment habe ich jetzt, wenn ich den Essay geschrieben habe, Was ist die Nation? Eigentlich das Buch geschrieben, was ich hätte schreiben sollen, bevor ich Europa als Republik verfasse, nämlich, dass ich nochmal deutlich mache, dass Europa eigentlich schon längst eine Nation ist oder eine Nation sein könnte, wenn man Nation funktional versteht und nicht von der Herkunft, der Abstammung oder des Völkischen her. Was ich damit meine, ist, ich arbeite in dem Buch sehr stark mit einer Definition von Marcel Mauss, das ist ein französischer Soziologe, ein Neffe übrigens von Emile Durkheim, der hat mal die Definition geprägt, die Nation sind diejenigen, die über die soziale Frage gemeinsam entscheiden. Also diejenigen, die gemeinsam darüber entscheiden, wie sozial sie sein wollen. Und das machen wir in Europa eigentlich permanent, indem wir über Binnenmarkt, Euro und diese ganzen Fragen diskutieren. Im Übrigen auch neuerdings über Fragen der europäischen Arbeitslosenversicherung, dank der SPD. Und insofern mache ich in meinem Buch ein zentrales Argument, nämlich dass die Spaltungslinien, die wir heute in der europäischen Gesellschaft haben, mit nationalen Grenzen nichts mehr zu tun haben. Die Spaltungslinien heute sind Stadt und Land und Arm und Reich. Und zwar ganz egal, ob sie in Portugal sind, in Finnland, in Deutschland oder in Rumänien. Und insofern würde ich Herrn Thierse zweimal nachdrücklich unterstreichen, was er gesagt hat. Ich bin bei Herrn Thierse, dass wir den Thierse, Entschuldigung, Herrn Thierse, dass wir den osteuropäischen Nationen im Grunde ja die Befreiung von 89 zu verdanken haben. Es waren die Ungarn, die die Grenze aufgemacht haben, es waren die Polen mit Solidarność, es war die Bürgerbewegung, es waren Sie und Bärbel Bohley. Und das habe ich in meinem Buch nochmal ausdrücklich gesagt, weil ich mich wie Sie so wahnsinnig darüber ärgere, mit welcher westeuropäischen Arroganz wir auf diese osteuropäischen Länder im Moment zeigen, mit Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so fort. Das würde ich gerne unbedingt unterstützen. Das Zweite aber würde ich gerne sagen, wenn Sie sagen, da hat sich jetzt so Nationalismus breit gemacht, dann würde ich sagen, nein, jedenfalls nicht so, sondern was in Osteuropa sich wirklich abspielt, ist, dass die Eliten, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, die Düse gemacht haben, ja, also alle, die da studiert haben zwischen 30 und 60, sind längst im Westen, weil sie da das Vierfache verdienen, die anderen sind da geblieben und das führt im Grunde zu zerfallenen Gesellschaften, die keine Demografien mehr haben, führt in Rumänien, in Bulgarien zu Korruption, führt in Ländern wie Polen und in Ungarn zu einem enormen Braindrain, das heißt, die Jugendlichen und die Arbeitskräfte sind alle weg, Westeuropa profitiert davon, die osteuropäischen Staaten zerfallen und wir zeigen dann noch mit dem Finger auf die, warum die dann populistisch wählen und Korruption entwickeln. Und das würde ich gerne einfach mal trennen.
Mhm. Aber Herr Thierse, ist es so einfach? Das klingt relativ einfach jetzt bei Frau Gero.
Zunächst mal habe ich gar nicht von Nationalismus gesprochen. Bin da etwas vorsichtig. Und ich würde auch noch einen kleinen Unterschied machen zwischen Republik und Nation.
Habe ich ja gesagt.
Ja, das ist ganz, nicht ganz unwichtig. Wir dürfen das nicht überspringen. Nation ist immer auch mehr, das ist Gedächtnis, das ist kulturelle Prägung, das ist vor allem Sprache. Und darin gibt es hinreichend sichtbare Unterscheidungen, die auch emotionale Bindungen erzeugen, diese Unterschiede, und die auch so als solche Unterschiede wahrgenommen werden. Und deswegen ist der Wunsch nach einer europäischen Staatsbürgerschaft ganz sympathisch. Ich finde, das ist aber nicht mehr als ein Symbol. Denn wir haben keinen gemeinsamen Sozialstaat.
Das ist ja genau der Punkt.
Ja, deswegen aber, um eine gemeinsame Staatsbürgerschaft haben, müsste es ein paar Kriterien der Erfüllung von Staatlichkeit geben, dass wir keinen gemeinsamen Sozialstaat haben, dass wir keine gemeinsame Demokratie haben, dass wir keine gemeinsame Öffentlichkeit haben. Das sind mindestens Schwierigkeiten auf dem Weg,
aber Herr Thierse,
nehmen muss. Und deswegen sage ich, warne ich vor solchen Übersprungshandlungen und sage, arbeiten wir uns an diesen retardierenden Momenten ab. Mehr europäische Sozialstaatlichkeit. Wie soll das gelingen? Das finde ich eine ganz wichtige Frage. Wie können wir mehr gemeinsame europäische Demokratie erreichen? Europäische Parlament stärken? Wie geht das? Wie können wir mehr tun für eine gemeinsame europäische Öffentlichkeit, damit auch so etwas wie eine gemeinsame Wahrnehmung, die ja Grundlage ist für demokratische Gemeinsamkeiten und demokratische Entscheidungen. Das finde ich ist spannend.
Darüber, gerade auch über das Soziale werden wir gleich noch ausführlicher reden. Ich finde einen Aspekt ganz interessant, denn alles das, was Sie beschreiben, könnte man sagen, das ist ein Prozess des Werdens. Man muss damit anfangen, man muss sich möglicherweise auch Zielsetzungen geben. Die europäische Staatsbürgerschaft, ich schließe mal das Publikum, das uns im Radio hört, ein. Wir haben kurz während der Musik hier in Frankfurt mit dem Live-Publikum mal eine Abstimmung gemacht, wer seinen Pass abgeben würde, seinen deutschen für einen europäischen. Es gab eine breite Mehrheit. Kann man machen. Jetzt frage ich mich, Frau Giraud, es gab ja diese Versuche und es gab einen ganz großen Versuch schon mal und das noch unter den Vorzeichen eigentlich einer westeuropäischen, also in gewisser Weise sogar homogeneren Situation, der europäische Verfassungsprozess, der krachend gescheitert ist in einem Gründungsstaat, in einem der wichtigsten Länder der Europäischen Union, nämlich in Frankreich. Ich frage mich, unter den heutigen Bedingungen, woher Sie den Optimismus nehmen, dass das, was wir schon Anfang der 2000er Jahre unter eigentlich viel besseren Bedingungen nicht geschafft haben, heute schaffen könnten?
Also erstmal zurückzukommen auf Herrn Thierse. Genau das sind die Punkte, die ich einfach ausbuchstabiere in meinem Essay. Ich bin ganz bei Ihnen. Wir brauchen den europäischen Sozialstaat. Der wird ansatzweise aber schon thematisiert zumindest. Er ist noch nicht da, aber wir sprechen inzwischen über ein europäisches Grundeinkommen, über eine europäische Arbeitslosenversicherung. Gerade gestern hat die Gabriele Bischoff, die für die SPD im Europäischen Parlament ist, die Europäische Arbeitsloseninstitut gegründet, also so eine Art Bundesagentur oder Europäische Bundesagentur für Arbeit. Das heißt, das sind Prozesse, die wir haben. Und in meinem Buch skizziere ich die nur einmal bis zu einem Ende. Ja?
Das ist nicht der Widerspruch. Warne nur davor zu sagen, bisher ist der Sozialstaat nach der Wahrnehmung der Europäer national organisiert.
Genau.
Das macht auch seine Erfolgsgeschichte aus. Bevor wir sozusagen auf die europäische Ebene geben, müssen wir zeigen, Schritt für Schritt zeigen, dass es so etwas wirklich möglich gibt wie Umverteilung auf europäischer Ebene.
Genau das steht
in meinem Buch. Auf nationaler Ebene ist der Sozialstaat
per
Definition umverteilt,
genau.
Auch wenn das Wort immer denunziert wird. Aber auf europäischer Ebene gelingt das bisher
nicht. Deswegen,
ich will nur noch das letzte Wort. Da heißt sofort das abschreckende Wort Transferunion.
Ja,
das
aber das Wort muss
das Abwehrwort.
Ja, aber das Wort muss aus dem Sprachgebrauch. Darum geht es. Wir brauchen eine europäische Finanzverfassung, weil wir haben einen Binnenmarkt, wir haben einen Markt und eine Währung und wir brauchen eine Demokratie. Und mein Buch ist nur dazu da, um zu sagen, den Markt haben wir schon, die Währung haben wir schon. Wir betten beides ein in eine Demokratie. Die Demokratie nennen wir Europäische Republik, weil natürlich, ich nehme nochmal Marcel Mauss, weil im Grunde eine Nation eine Gruppe von Menschen ist, die über die soziale Frage gemeinsam entscheidet. Und wir können eben nicht zusammen in einer Währung sein und ständig den anderen sagen, faule Griechen, reformunfähige Italiener und so weiter. Das ist der Punkt. Woher nehme ich die Hoffnung? Das war Ihre Frage, bevor wir uns hier so ein bisschen gefetzt haben.
Ja.
Die Hoffnung nehme ich daraus, dass jeder ein Recht auf eine zweite Chance hat. Wer es Abi nicht schafft, macht es halt nächstes Mal nochmal. Wir haben 2003 einen Verfassungsprozess gehabt, der aus verschiedenen Gründen gescheitert ist. Da können wir auch mal auf die andere Seite des Atlantiks gucken, warum der gescheitert ist. Wir haben heute eine völlig geänderte Weltposition. Wir haben ein anderes China, eine andere Vereinigten Staaten. Wir sind 15 Jahre reifer. Wir sind durch diese Euro-Krise gegangen, haben ganz viel gelernt. Wir haben die Europawahlen 2015 mit einem Motto gemacht, nämlich die europäischen Bürger müssen mitentscheiden. Und deswegen haben wir jetzt andere Voraussetzungen, einen Verfassungsprozess zu stemmen. Und Frau von der Leyen will das. Ich war gestern in Brüssel. Ganz Brüssel redet nur über diese Zukunftskonferenz über Europa, wie die jetzt gestaltet wird, ein 2-3-jähriger Prozess und wie möglichst viele Bürger daran beteiligt werden können.
Ich möchte gerne mit Ihnen über etwas reden, was einen großen, aber auch einen ganz diffusen Raum einnimmt in den Debatten unserer Zeit. Fragen von Identität, von Heimat, von Zugehörigkeit, dem Gefühl, in einer beschleunigten Welt irgendwie den Anschluss zu verlieren. Oder nehmen wir den zentralen Begriff der Brexit-Kampagne vor 3 Jahren, Take Back Control, also dieses Bedürfnis, irgendwie in dieser Welt Kontrolle zurückzugewinnen, wie illusorisch sich das dann auch herausstellt im Nachhinein. Herr Thierse, jetzt frage ich mich und ich frage Sie, kann denn so eine ja doch ferne, auch geografisch ferne Ebene wie die Europäische Union vieles von dem liefern, was offenbar benötigt, was gebraucht wird?
Ich bin da eher skeptisch, jedenfalls im gegenwärtigen Moment. Die Europa war einmal eine große Verheißung. Nach 1945, vor allem im Westen Deutschlands und im Osten Deutschlands aus der Ferne. Und insgesamt war es das Europäische Haus, noch Gorbatschow hat das mit großem Pathos verkündet. Und es war auch eine Emotion zur Überwindung der Spaltung der Welt. Aber wir sehen ja jetzt die unterschiedlichen Enttäuschungen, die Konflikte, die mit Europa versinnt, Europa nicht mal zustande bringt, eine gemeinsame Flüchtlingspolitik. Also da bin ich etwas vorsichtig. Ob etwas, was zunächst mal mit Brüssel verbunden wird, mit Bürokratie, wie gerecht oder ungerecht das ist, sei dahingestellt. Das ist jedenfalls auch das Image. Deswegen glaube ich nicht, dass Europa gegenwärtig so viel Heimatgefühle auslöst, wie ich es mir eigentlich selber wünsche. Und Sie haben das ja richtig beschrieben. Wir sind in einer Epoche dramatischer Veränderungen, die jedenfalls bei nicht wenigen Menschen Zukunftsunsicherheit auslöst, Entheimatungsbefürchtung, Abstiegsängste, Überforderungsgefühle etc. Und in solchen Situationen wächst das Bedürfnis nach einfachen, klaren, schnellen Antworten, nach Lösung der Probleme, ja nach Erlösung. Das ist die Stunde der Populisten. Jedenfalls kann man es auch freundlicher beschreiben und sagen, das Bedürfnis nach Vergewisserung, nach Identität, nach Beheimatung ist besonders groß. Und deswegen, glaube ich, sollten wir das auch ernst nehmen und nicht so linksliberal abtun und das sofort für etwas Reaktionäres und Konservatives halten. Ich glaube jedenfalls zum gegenwärtigen Moment nicht, dass die Verheißung Europa die gleiche Strahlkraft ganz schnell wiedergewinnen kann, wie sie mal hatte.
Glauben Sie das, Frau Giraud? Und glauben Sie auch, dass Europa das leisten kann, dieses Bedürfnis, das wir konstatieren?
Also ich möchte mich erstmal klarstellen, ich bin nicht für Verheißung Europa. Ich will auch nicht, dass Europa Heimat wird, sondern das Einzige, was ich möchte, ist, dass wir eine europäische Staatsbürgerschaft bekommen, in der die Bürger gleich sind vor dem Recht, die europäischen Bürger. Rechtsgleich heißt kein Zentralismus und Rechtsgleichheit hat es mit dem Heimatbegriff nichts zu tun. Ich komme aus Grevenbroich, Nordrhein-Westfalen. Ich fühle mich in Bayern nicht heimisch. Ich teile aber mit den Bayern die Rechtsgleichheit. Soll heißen, am Ende des Tages kriegen die Hartz IV und ich kriege Hartz IV, weil wir beide Bürger der Bundesrepublik Deutschland sind. Das wünsche ich mir für Europa. Das hat mit einer Heimatbegriff für Europa erstmal gar nichts zu tun und auch nicht mit Identität. Meine Oma ist 1902 geboren, ins Kaiserreich hinein, und zwar auch in Grevenbroich im Rheinland. Dann hat sie in der Weimarer Republik gewohnt, dann im Faschismus, dann in der geteilten Bundesrepublik und dann noch kurz im wiedervereinigten Deutschland. Ja? Die hat 5 Heimaten gehabt. Die hat 5-mal Deutschland gesehen, einen politischen Überbau, aber ihre Heimat war immer Grevenbroich. Und die ist außer einem Jahr Evakuierung nach Österreich aus dieser Heimat nicht rausgekommen. Wogegen ich mich wehre, ist die Überhöhung des Heimatsbegriffes. Jeder hat eine Heimat, weil er da irgendwo geboren ist. Aber dass die Heimat mich und mein Denken konfiguriert, das finde ich, ist wirklich mit Adorno abzutun. Adorno hat schon gesagt, eine Heimat kann nicht dingfest gemacht werden. Eine Heimat ist immer ein Gefühl, da wo ich bin und wo ich mich wohlfühle, da wo meine intellektuelle Heimat ist, bin ich Freudianerin, Marxistin, keine Ahnung
das,
was,
das sagen Sie
bin ich Jüdin, Christin, aber doch nicht mein Geburtsort, dass der mich irgendwie konfiguriert für mein Leben.
Frau Giraud, das sagen Sie den Leuten? Also,
ja, aber, bitte, aber danke, dann, hier aber, wird geklatscht, ja. Ich sage das und nochmal und auch nochmal im Deutschlandfunk und ich mache den ganzen Shitstorm auch mit, wenn die AfD und die Pegida das wieder hören. Und
ich will Ihnen den Applaus auch nicht nehmen, Herr Thierse, aber nur ein Gedanke, auch gerade mit Blick auf die europäische Integration. Ich glaube nämlich, dass das, was Sie da so nachvollziehbar sachlich beschreiben, aber von vielen Leuten auch anders wahrgenommen wird. Also das gerade lösen wir es vielleicht von der Heimatfrage, aber von der Frage, in welchem Raum bin ich zu Hause, kann darüber über die Geschicke bestimmen. Und gerade, Herr Thierse, ich weiß nicht, ob Sie das beschreiben oder teilen können, aber diese Erfahrung, gerade aus der friedlichen Revolution heraus, und das ist ja offenbar in Osteuropa ein breiter verbreitetes Gefühl, aus dieser friedlichen Revolution heraus eine Eigenständigkeit bekommen zu haben und dann das Gefühl einer etwas bürokratischen, fernen, abstrakten Fremdbestimmung wiederzubekommen. Das ist ja offenbar nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es das gibt.
Das ist offensichtlich so und es ist schon ein eigentümlicher Widerspruch. Sie haben über Ihre Oma gesprochen die durch Grevenbroich geprägt, das ist ihre Heimat. Und dann haben sie aber gesagt, ich werde dadurch nicht konfiguriert. Ich beobachte, und da gibt es ja inzwischen eine ganze Reihe soziologischer Untersuchungen, vielfältiger Beobachtungen, dass wir in Deutschland wie in Europa nicht nur die sozialen Spaltungen haben, die ich als Sozialdemokrat überhaupt nicht nach hinten schiebe, sondern eine neue Art eher kultureller Spaltung zwischen denen, die erfolgreich in der Globalisierung sind. Also die sogenannten städtischen Eliten, die Start-ups, die jungen Leute, die da studieren und da studieren, da arbeiten und da arbeiten, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite jener Teil der Bevölkerung, der lokaler gebunden ist, an den Arbeitsplatz gebunden ist, eher in der ländlichen Region, in kleinen Städten etc. Ich finde, diese Spaltung muss uns genauso beschäftigen. Ja. Und die kann ich nicht abtun, dass die nämlich ein viel größeres Bedürfnis nach Beheimatung haben, ein ganz anderes Verhältnis, auch eine ganz andere Emotion zu geschichtlichen Prägungen und so weiter. Das sozusagen abzutun, da hilft mir auch nicht Adorno etc.
Nein, ich habe das nicht abgetan.
Moment, lass mich doch mal einen kleinen Moment ausreden. Und das finde ich sozusagen, sollte man ernst nehmen. Und deswegen sage ich, wenn wir die nicht mitnehmen, und es gibt inzwischen eine ganze Partei, die den antieuropäischen Affekt, den Affekt gegen Globalisierung, den Affekt gegen die Herausforderung des Klimawandels zu ihrem Programm gemacht hat, und wir sehen, dass sie damit leider auf eine furchtbare Weise Erfolg haben. Und die Antwort darf nicht heißen, dass wir all diejenigen, die sozusagen ihre Ängste und Befürchtungen und ihre Wut und ihren Ärger und ihre Enttäuschung dorthin tragen, dass wir die alle zu Nationalisten und Rechtsextremisten erklären, sondern wir müssen das emotionale und kulturelle Problem, das sie artikulieren, indem sie so wählen. Das müssen wir ernst nehmen.
Und wie machen wir das?
Ja, aber ich würde nur mal gerne sagen, das war mein Argument. Ich habe eben gesagt, die eigentliche Spaltung ist eine Arm-Reich-Stadt-Land-Spaltung. Ja? Ich hab überhaupt nichts dagegen. Ich will das überhaupt nicht abtun. Wogegen ich mich wehre, ist, dass ein Heimatbegriff überhöht wird und an die Nation gekoppelt wird, weil wir die Leute sozial verwahrlosen lassen, weil wir keine Infrastruktur mehr bauen, weil wir abgehängte Regionen haben, weil wir ihnen keine soziale Verwirklichung mehr bieten, müssen die sich eine Nation zum Substitut der eigenen Selbstverwirklichung wählen. Das ist doch das, wo die Populisten dieses Heimatargument instrumentalisieren, indem eine Heimat, die im Prinzip ein Geburtsort ist und aus der ich was machen kann oder eben nicht, ja, für meine Oma war es die Heimat, ich bin weggegangen, aber wenn die Heimat an die Nation gekoppelt wird, dann wird es doch politisch im Prinzip verräterisch.
Aber Sie haben doch das Beispiel mit Hartz IV gebracht. Das ist ja möglicherweise mehr als...
Eine biografische Erfahrung kommt mir dann in die Quere. Ich bin ja 1943 geboren, also in der Nachkriegszeit aufgewachsen in der DDR. Und mir ist es so gegangen wie Altersgenossen im Westen. Am liebsten wäre ich kein Deutscher gewesen nach dieser entsetzlichen Verbrechensgeschichte. Aber spätestens, wenn ich in Warschau oder Wrocław war oder anderswo, war ich ein Deutscher, haben die mir erklärt. Und nicht nur mit dem Hinweis darauf, dass ich in diesen geschichtlichen Zusammenhang gehöre, sondern sie haben mir auch gezeigt, auf welche selbstverständliche Weise nicht sozial flüchtend, nicht nationalistisch, sie Polen, sie Tschechen, sie Ungarn sind. Da habe ich plötzlich gemerkt, dass es sozusagen etwas anderes gibt als diesen Fluchtmechanismus aus der eigenen geschichtlich-nationalen Prägung, aus der eigenen Verantwortungsgemeinschaft. Die anderen sind das viel selbstverständlicher.
Ja, aber Deutschland ist doch nicht die Heimat. Meine Heimat ist immer noch Grevenbroich, und dass ich Verantwortung habe für die Bundesrepublik Deutschland als Bürgerin dieses Landes, die ich Bücher schreibe, diskutiere, politische Argumente machen möchte und in Polen natürlich eine Verantwortung habe für die deutsche Geschichte, wenn ich dort irgendwie sozial oder beruflich unterwegs bin, das ist doch geschenkt. Aber deswegen ist doch Deutschland als Nation nicht meine Heimat.
Ulrike Gero, Wolfgang Thierse, ich versuche es gleich nochmal mit zwei, drei konkreten Fragestellungen, ob wir das ergründen können, was die Nation liefern kann und was Europa als Nation liefern könnte. Gleich. Es gibt das schöne Zitat von Jacques Delors, dem früheren EU-Kommissionspräsidenten, damals hieß es noch EG-Kommissionspräsident. Niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt. Und er wollte schon in den späten 80er Jahren die EG als Sozialunion, sie ist es im Grunde bis heute nicht. Wir haben jetzt gerade gesprochen, Wolfgang Thierse, Ulrike Gero, über die Frage, wer eigentlich was leisten kann. Was kann die Nation leisten? Was könnte Europa leisten? Mal ganz konkret, Frau Gero, Sie haben es angesprochen. Es funktioniert weitgehend, dass wir eine Solidarität innerhalb Deutschlands beispielsweise verspüren, dass man, wenn man in Bayern Steuern zahlt, damit einverstanden ist, dass es auch den Sozialhilfeempfänger in Flensburg erreicht, den Hartz-IV-Empfänger. Ich glaube, ich fürchte, Wir sind auf europäischer Ebene nicht in dieser Selbstverständlichkeit, dass man eine europäische Arbeitslosenversicherung haben könnte, wo dieses Prinzip gilt, dass der Niederländer für den Griechen beispielsweise zahlt.
Ja, das fürchten Sie zu Recht und genau das ist das Problem, warum es nicht funktioniert. Ja, wir reden in der Sozialwissenschaft seit 15 Jahren darüber, dass wir, wenn wir eine Währung haben, natürlich eine Sozialunion brauchen. Übrigens können Sie das alle nachlesen, das hat Wolfgang Schäuble, Karl Lamers haben das 1994, da war ich 27 Jahre und im Büro von Karl Lamers, ja, in das sogenannte Schäuble-Lamers-Papier geschrieben, dass ein Währungsraum natürlich eine Sozial-, Fiskal- und Haushaltsunion braucht. Wir sind mit diesem Projekt ungefähr 25 Jahre überfällig und mein eigenes Argument ist nur, wir sollten das jetzt endlich mal machen, bevor uns der Laden um die Ohren fliegt. Ja?
Aber warum sind wir 25 Jahre überfällig? Das kann sein, weil wir es nicht in Angriff genommen haben oder weil man halt auch in diesen 25 Jahren gemerkt hat, diese Solidarität, die dafür erforderlich ist, ist vielleicht in dem ausreichenden Maße nicht vorhanden.
So, wissen Sie was? Ich habe in meinem Buch eine Langzeitstudie zitiert, die über 200 Jahre analysiert, dass wenn immer ganz viel von Solidarität die Rede ist, sich Europa eigentlich auf einen Krieg vorbereitet hat und zwar in 6 Sprachgruppen, in Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien und Polen. Soll heißen, 1848, 1872, 1914 und 1932 folgende war besonders viel in all diesen Zeitungen von Solidarität die Rede. Ja? Wenn wir uns das jetzt angucken, könnten wir die Lehre aus der Geschichte ziehen. Wir reden viel von Solidarität, machen aber Krieg. Wir könnten diesmal sagen, dieses Mal was anders. Wir machen einfach Solidarität und zwar in the real world. Das wäre jetzt mal mein Vorschlag. Ich halte das auch nicht für kompliziert. Die Pläne für eine europäische Arbeitslosenversicherung liegen einfach auf dem Tisch und wer in einer Währungsunion ist, muss in einer Sozialunion sein. Ich sage es nochmal, nur so funktioniert die Bundesrepublik. Die Bundesrepublik funktioniert als Bundesrepublik, als föderale Republik nur, weil die Bürger in dieser Republik, ganz egal, ob sie aus dem Saarland kommen, aus Bayern, aus Hessen oder in Anklam wohnen, am Ende des Tages Hartz IV bekommen. Und zwar das gleiche Hartz IV, ganz egal, ob die in einer reichen oder in einer armen Region leben. So müsste Europa funktionieren, wenn wir das Überleben vom Binnenmarkt und vom Euro sicherstellen wollen. Wir können natürlich sagen, den Preis bezahlen wir nicht. Sage ich nur, dann bezahlen wir einen anderen Preis. Und zwar einen ganz anderen. Ja? Und den können wir gar nicht auf Heller und Pfennig berechnen. Der Preis, den zahlen wir längst mit Populismus, Faschismus, Protofaschismus, Rassismus, Wegbrechen der Demokratie und so weiter und so fort, können wir uns überlegen, welchen Preis. Ich zahle lieber den Preis für die Solidarität. Mhm.
Ich will Ihnen diesmal diesen Applaus nicht nehmen.
Danke.
Und Wolfgang Thierse, der Sozialdemokrat Wolfgang Thierse, applaudiert wahrscheinlich auch, aber natürlich muss ich den Sozialdemokraten Wolfgang Thierse damit konfrontieren, dass die Sozialdemokraten eigentlich in fast allen europäischen Ländern im Zweifel, gerade wenn sie regiert haben, gesagt haben, oh, der Sozialstaat, das ist uns so heilig, das wollen wir nicht nach Europa geben.
Na, die europäische Methode war ja eine Methode der Angleichung. Aber ich will mal einen Vergleich wagen. Die deutsche Einheit, wie schwierig der Prozess immer noch ist, und wir sind ja noch nicht am Ende, hatte eine wichtige Grundlage, die deutsche Vereinigung, nämlich, dass auch die Westdeutschen wussten, dass sie eine Verantwortung haben für diesen anderen Teil Deutschlands. Das berühmte Satz, Überwindung der Teilung durch Teilen. Das war auf der Basis dessen, was Nation ist, nämlich eine Erinnerungsgemeinschaft, eine Verantwortungsgemeinschaft, eine Solidargemeinschaft. Und das ist im Grundgesetz kodifiziert worden und die westdeutschen Politiker hatten gar nicht die Chance, Nein zu sagen zu uns. Wir waren der schwächere Teil. Aber ich habe immer ironisch empfunden, wenn wir sagen, wir wollen zur Bundesrepublik beitreten, können die nicht Nein sagen wegen des Grundgesetzes. Und des Grundgesetzes, das sozusagen kodifiziert, sozusagen die Bundesrepublik Deutschland als eine Solidar- und Verantwortungsgemeinschaft. Und die ruht auf geschichtlich, kulturellen und emotionalen Fundamenten. Deswegen rede ich immer, sage, es ist mehr als Republik. Und das für Europa zu erarbeiten, das ist eine der großen Herausforderungen. So wie ich sage, der weitere Prozess der deutschen Einigung wird ganz wesentlich noch auch ein kultureller und kommunikativer Prozess sein. So sehr gilt das auch für Europa. Denn ob die Deutschen als die Reichsten in Europa bereit sind, Umverteilungsleistungen, Transferleistungen zu erbringen, also auf eigenes zu verzichten. Das setzt voraus, dass sie emotional dazu in der Lage sind und sagen, ja, die Portugiesen, die Norweger, die anderen gehören dazu. Und sie machen es dann nicht nur aus erzwungener Einsicht, sondern weil sie sagen, ja, wir gehören wirklich zusammen. Das, meine ich, ist ein wichtiger Teil dessen, was sie wollen und wo ich ja zustimme. Es wird, die weitere Europäische Union wird keine Zukunftschance haben, wenn wir sie nicht zu einer Sozialunion wirklich aufbauen, Schritt für Schritt. Da sind ich ganz einverstanden, aber ich glaube, dass dazu erhebliche kulturelle und emotionale Anstrengungen notwendig sind.
Ich glaube, da sind Sie wahrscheinlich gar nicht so weit auseinander, Wolfgang Thierse, Ulrike Gero. Wir sind am Ende dieser Diskussion hier, aber wir sind natürlich noch nicht am Ende des Prozesses, währenddessen Europa eine Nation wird, im Sinne Ulrike Geros, die heute hier ist. Sie haben ein ganz konkretes Datum in Ihrem Buch genannt, wann wir mit der europäischen Nation, der Europäischen Republik rechnen können.
9. Mai 2045 halte ich für sehr realistisch. Ja, ist noch eine Generation, ist von uns genauso weit weg, wie 89 in die Vergangenheit weg ist. Wir haben uns 89 auch nicht vorstellen können, dass wir jetzt heute mal hier sitzen im wiedervereinigten Deutschland. Insofern ist die Vorstellung nach oben immer offen. Und wir haben eine ganze Bandbreite junger Leute, die richtig ernsthaft daran arbeiten. Und wie gesagt, in Brüssel kann ich nur sagen, ich wünsche Frau von der Leyen wirklich viel Glück für diese Zukunftskonferenz. Sie werden alle davon erfahren und ich hoffe, es geht diesmal gut.
Also, der Termin ist notiert, Wolfgang Thierse?
Das ist ja eine lange Perspektive, auf die ich mich gerne einlasse. Ich bin ja sehr für weitere Schritte, aber ich bin dagegen, dass wir so Übersprungshandlungen machen und politisch etwas erzwingen wollen, wozu ein Teil, möglicherweise sogar eine Mehrheit der Völker bisher noch nicht bereit ist. Und dann wird es schiefgehen. Demokratie heißt immer, so viel wie möglich beteiligen und einladen zur Beteiligung.
Wolfgang Thierse sagt, dass der frühere Bundestagspräsident, der hier Gast war auf unserer Buchmessenbühne in Frankfurt, gemeinsam mit Ulrike Gero, morgen erscheint ihr Essay Was ist die Nation? Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion mit Ihnen.